ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema: Wohin mit der ganzen Softpower? 75 Jahre Goethe-Institut. Am Mikrofon ist Carsten Umlauf. Hallo. Als das Goethe-Institut 1951 an den Start ging, sollte es vor allem mithelfen, das Vertrauen in die Deutschen und ihre Sprache langsam wiederherzustellen. Mittlerweile sind die Institute international die wichtigsten Anlaufstellen für deutsche Kultur und werden als solche auch aus verschiedenen Richtungen immer wieder kritisiert. Sie seien neokolonial oder zu links und überhaupt zu politisch. Was gibt es im 75. Jahr des Bestehens zu feiern? Und für welche Art von Kultur soll und will Deutschland in der Welt stehen? Darüber diskutieren heute der Kulturwissenschaftler Professor Dr. Julius Heinicke von der Uni Hildesheim, der Publizist und Pädagoge Professor Dr. Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, und Frau Professor Dr. Carola Lenz, Ethnologin von der Uni Mainz und in der Zeit von 2020 bis 2024 Präsidentin des Goethe-Instituts. Frau Lenz, wenn Sie es jemandem mal erklären sollten: Goethe klingt ja schon mal nach klassischer Bildung, nach Sprache, natürlich nach Literatur. Aber was macht das Goethe-Institut genau, beziehungsweise die 154 Goethe-Institute, die es in der ganzen Welt gibt? Was kann ich erwarten, wenn ich da durch die Tür gehe?
Das Goethe-Institut arbeitet auf 3 Aufgabenfeldern. Das erste ist das, was die meisten damit assoziieren und kennen, nämlich Sprachunterricht. Aber nicht nur Unterricht, es macht Prüfungen in aller Welt. Um Ihnen mal eine Größenordnung zu nennen, im Jahr 2025 gab es 1 Million Deutschprüfungen in aller Welt und 250.000 Teilnehmer an Deutschkursen. Aber es macht auch Fortbildung für Deutschlehrer in aller Welt und diese sogenannte Bildungskooperation Deutsch. Der zweite Aufgabenschwerpunkt ist die Vermittlung, so heißt es in der Satzung eines aktuellen und, ich würde dazu fügen, nuancenreichen Deutschlandbildes, und zwar durch Übersetzungsförderung, durch gezielte Programme, wo Lektoren Lesungen halten und wo eben auch Medien verfügbar gemacht werden. Das Bibliotheksprogramm gehört dazu und vieles mehr. Und das dritte ist der eigentliche Kulturaustausch, und da geht es eben nicht mehr um Export deutscher Kultur, wo wir uns ja auch fragen können, was genau verstehen wir denn darunter, sondern es geht darum, hier eine Plattform zu sein, eine Begegnungsstätte zu bieten, Schutzräume zu bieten in Gesellschaften, wo Kulturarbeit sehr stark unter Stress gerät, ökonomisch oder auch politisch.
Wie genau so eine Plattform aussehen kann, da können wir gerne später auch nochmal drüber sprechen, was es da für Beispiele gibt und so. Herr Heinicke, das Auswärtige Amt fördert das Goethe-Institut. Welches politische Interesse ist damit verbunden? Gibt es sowas wie einen politischen Auftrag?
Es gibt sicherlich einen politischen Auftrag, und der wird von den Regierungen ganz unterschiedlich gesehen. Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, dann sehen wir, dass die Politik sehr viel Einfluss über das Goethe-Institut üben möchte. Wir sehen, das Goethe-Institut ist im Kontext von Fachkräftemangel unterwegs, auch schaut das Auswärtige Amt genau drauf, welche Programme das Goethe-Institut macht und voranbringt. Und auf der anderen Seite haben wir aber eigentlich einen Freiraum. Lange Zeit wurde das Goethe-Institut sehr freigelassen, sehr viel ermöglicht. Und im Moment befinden wir uns genau in diesem Spannungsfeld. Wie viel Politik von außen verträgt das Goethe-Institut, oder sollte es nicht als unabhängige Akteurin auftreten und das, was Frau Lenz gerade schon so stark gemacht hat, diese Freiräume auch selbstständig umsetzen und da auch eigene Entscheidungen treffen? Genau das ist die Debatte gerade.
Ich würde gerne da was ergänzen. Es gibt einen Rahmenvertrag seit 1969, der ist 2-3 Mal angepasst worden mit dem Auswärtigen Amt. Und das Goethe-Institut ist rechtlich ein unabhängiger eingetragener Verein, gemeinnützig. Ja. Das ist wichtig, weil von dieser Basis aus kann das Goethe-Institut seine unabhängige Aktion immer einklagen.
Genau, und Mittlerorganisation heißt ja eben auch, dass die Position des Mittlers auch unabhängig sein muss.
Ja, das ist sozusagen der Fachterminus Mittlerorganisation, ne? Wie deutsche Kultur im Ausland vertreten wird, das läuft dann nicht quasi direkt über das Auswärtige Amt, sondern durch sogenannte Mittlerorganisation. Und davon ist das Goethe-Institut die größte. Der dritte im Bund, Meron Mendel, Sie sind in den 1970er und 80er Jahren in Tel Aviv aufgewachsen. Wie sind Sie mit dem dortigen Goethe-Institut in Berührung gekommen?
Auf diese Idee kommt man nur, wenn man sich auf Wikipedia verlässt. Mhm. Ich bin nicht in Tel Aviv aufgewachsen und jemand hat sich da gedacht, auf Wikipedia zu schreiben, ist in Ramat Gan geboren, was ist...
Also Sie sind in einem Kibbutz aufgewachsen, richtig?
Das ist viel richtiger. Ja.
Und trotzdem sind Sie mit dem Goethe-Institut in Tel Aviv in Berührung gekommen und haben Deutsch gelernt. Oder stimmen die Informationen auch nicht?
Nein, doch, das stimmt. Also viel, viel später. Also wir reden über das Jahr 2000. Ich habe mein Studium in Haifa angefangen und ich bin einmal der Woche nach Tel Aviv gereist, um Deutsch zu lernen. Ich habe tatsächlich stolz der Grundstufe 1 und Grundstufe 2 dort auch erfolgreich absolviert.
War das für Sie problematisch, als Jude sich der deutschen Sprache zu nähern? Wie sind Sie drauf gekommen?
Ich kannte die deutsche Sprache, weil das ist auch die Muttersprache meiner Großmutter war, aber tatsächlich mit sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Sprache. Das war die Muttersprache meiner Großmutter, aber sie hat diese Sprache extrem selten gesprochen und eher ungern, aber sie hat sehr gerne Deutsch gelesen. Das auch gehört zu den Widersprüchen. Und ich würde lügen, wenn ich sage, Deutsch war genauso eine Sprache für mich wie Französisch oder Spanisch oder was auch immer. Das war immer eine Sprache, die mit einer Geschichte sehr eng verbunden ist. Und das hat sozusagen Vor- und Nachteile. Sicherlich, das hat auch eine Rolle gespielt, warum ich dann ausgerechnet diese Aufwand mir aufgenommen habe und jede Woche einmal nach Tel Aviv gefahren bin, um diese Sprache zu lernen.
Und es war aber schon klar für Sie, dass Sie das am Goethe-Institut machen?
Es gibt nicht so viele Angebote. Also ich habe zusätzlich noch 2 Stunden in der Woche an der Universität das gemacht. Mhm. Aber da ging es wirklich um reine Grammatik. Und das Goethe-Institut ist der einzige Anbieter, oder damals mindestens war der einzige Anbieter, wo man auch, sagen wir so, gesprochene Deutsch dann lernen konnte.
Dann machen wir kurz zum Anfang zurückblicken. Es war ja schon eine Aufgabe, die deutsche Sprache zu pflegen bzw. Vertrauen aufzubauen. Was war dieses Institut am Anfang, Frau Lenz? 1951 am 9. August gegründet, aber nicht ohne Tradition.
Nicht ohne Vorgeschichte. Mhm. Man hat sogar 1957 das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Man wollte ja gerne damit glänzen, auch dass man schon älter ist. 1925 wurde sehr nationalkonservativ in München die sogenannte Deutsche Akademie gegründet. Von konservativen Professoren, die sich ein Vorbild genommen haben an der französischen Kulturarbeit in der Welt. Und die sagten, sowas wollen wir in Deutschland auch haben. Und es geht darum, das Deutschtum in der Welt zu stärken. Also vor allen Dingen auch Angebote für ausgereiste Deutsche zu machen in aller Welt. 1932 wurde die Sprachabteilung gegründet und sozusagen als Geldbringer. Mhm. Damit wollte man Geld verdienen. Man bot also dann vor allen Dingen Fortbildungen an für ausländische Deutschlehrer und nannte es Goethe-Institut. Warum 32? Na klar, 100-jähriger Todestag von Goethe. Man versuchte darüber also zu punkten und sich in diese Tradition zu stellen. Die bestfinanzierte Zeit des Goethe-Instituts war im Nationalsozialismus. Es hat sich selbst gleichgeschaltet und einige der Personen, die da federführend waren, haben dann durchaus weiter mehr oder minder nahtlos nach Entnazifizierung angeknüpft in den 50er Jahren. Und 1951 wurde wieder gegründet, nicht etwa vom Staat her, sondern vom Verein her. Es gab Vereinsmitglieder, die trafen sich und versuchten, jetzt auch das vorhandene kleine Vereinsvermögen zu retten, daran anzuknüpfen. Und zwar auch wieder erstmal mit der Idee, Deutschkurse oder Deutschfortbildungen für Deutschlehrer in der Welt zu machen. Und dann kam eben dazu, dass man auch wieder Deutschkurse in Deutschland angeboten hat. Erst das Auslandsinstitut, dann Athen, war aber auch schon eine alte Tradition, 1952. Mhm. Also diese Traditionslinien sind mir wichtig. Das Narrativ, was das Goethe-Institut in den vor allen Dingen 60er Jahren entwickelt hat, war natürlich eher eines des Bruchs, des Neuanfangs, des Wiederaufbauens von Vertrauen.
Frage an die anderen beiden, wie blicken Sie auf die Geschichte? Hat das erstmal dann funktioniert mit diesem Narrativ, mit diesem Namen Goethe, der nicht vielleicht gleich Deutschland sagt, aber eine Begegnung zu ermöglichen in einem Kulturraum?
Besonders in den 60er, 70er Jahren, würde ich sagen, hat das funktioniert. Ne? Wenn Sie an Willy Brandt denken, der die Außenkulturpolitik zur dritten Säule erhoben hat und die Arbeit von Hildegard Hamm-Brücher, die sehr stark...
Also neben der politischen und der wirtschaftlichen Seite.
Genau, neben der politischen und der wirtschaftlichen Seite und Hildegard Hamm-Brücher sehr stark auf multilaterale Zusammenarbeit, auf gegenseitiges Vertrauen. Und da würde ich sagen, ging es auch bisschen weg von nicht nur Sprache, sondern eben auch mit Goethe auch Kultur fördern. Und seit dieser Zeit hat sich tatsächlich das Goethe-Institut zu einer Vermittlerin von Kultur entwickelt, auf die wir heute auch zurückschauen, was wirklich angesehen ist oder lange Zeit angesehen war. Und diese herausragende Stellung, die dürfen wir auch nicht verspielen, denke ich. Also die spielt international immer noch eine große Rolle. Natürlich, der Nahostkonflikt ist hier besonders zu sehen, wie Frau Lenz das gesagt hat. Aber wenn wir uns die Geschichte angucken, dann würde ich sagen, spielen gerade die 70er, 80er Jahre eine große Rolle. Denken Sie an Pina Bausch, Susanne Linke, die mit dem Goethe-Institut weltweit gefördert wurden. Also da wurde auch wirklich avantgardistische, innovative Kunst in alle Welt gebracht, aber eben auch weltweit gefördert, also beiderseitig.
Herr Mendel, sind Sie da auch mit in Kontakt gekommen, auch schon mit dem Kulturangebot sozusagen über die Sprachkurse hinaus?
Also dass Deutschland auf der Welt hauptsächlich durch das Goethe-Institut sichtbar wird. Vor Ort ist in vielen Ländern gang und gäbe. Es gibt auch übrigens die parteinahe Stiftungen, die im Ausland vertreten sind, aber die sind immer mit einer politischen Botschaft sozusagen in eine oder andere Richtung, rechts, links, liberal oder konservativ. Und das Goethe-Institut ist die einzige Vertretung Deutschlands, also nicht Botschaft, sondern in den Kulturbereich. Das ist wirklich dann politisch unabhängig. Und gerade in Zeiten, wenn wir sehen, dass der Nationalchauvinismus wieder im Aufstieg ist, sehen wir hier mit deutscher Kultur zu vertreten, ist es nicht im Sinne einer nationalchauvinistischen Verständnis, sondern ganz im Gegenteil. Also als immer die in die Verbindung mit den lokalen Kulturen, die schöne Seite von Deutschland zu zeigen, aber auch die Probleme. Ich denke, gerade in diesen Zeiten ist es dann besonders wichtig. Denn letztendlich, wenn ich jetzt gerade wieder auf Israel zurückkehre, wenn Leute sich in politischen Krisen dann schauen auf der Welt, wo finde ich Anbindung, wo konnte ich auch möglicherweise auswandern, dann ist das Goethe-Institut auch, denke ich, eine sehr gute Vertretung Deutschlands und zeigt auch sehr viele Möglichkeiten, die wir in diesem Land haben. Also insofern ist es nicht nur eine kulturelle Vorteil, das hat auch sicherlich auch wirtschaftliche Aspekte, die nicht man sofort sieht, aber doch eine große Rolle spielen.
Ich würde gerne noch ergänzen, so ein bisschen eine Phaseneinteilung, weil eines ist mir wichtig, dieses Spannungsverhältnis zwischen Unabhängigkeit im kulturellen Austausch einerseits als Verein und Abhängigkeit und Indienstnahme für politische Ziele andererseits. Das ist ein Spannungsverhältnis, das prägt die gesamte Geschichte des Goethe-Instituts. Die Leine ist mal länger und mal kürzer. Und mich hat getröstet, als ich mein Amt 2020 angetreten habe, habe ich ja gleich die Geschichte des Goethe-Instituts in einem Buch verfasst mit einer Kollegin zusammen, zu sehen, dass es eben immer wieder Phasen gab, wo massiv interveniert wurde von Seiten der Bundesregierung im Sinne von, sie dürfen hier keine Nestbeschmutzung machen. Also die geistig-moralische Wende von Kohl nach der Regierung Brandt war zum Beispiel so ein Moment, wo dann gesagt wurde, Klaus Steck Ausstellung in London geht gar nicht. Oder andere Interventionen. Ja, das waren Cartoons, die waren eben sehr, sehr kritisch. Also da ging es schon immer wieder hin und her. Und dann gab es jetzt unter Steinmeier wieder eine liberalere Phase. Schon unter Baerbock, würde ich sagen, zog es wieder an im Sinne von, ja, sie müssen dann aber auch wirklich die Agenda umsetzen. Also diese Debatte ist so alt wie das Goethe-Institut. Und was neu in den 2000ern dazu gekommen ist, und das geht meines Erachtens eben noch deutlich über das, was Herr Heinecke erwähnt hat, hinaus, nicht nur, dass ein sehr vielfältiges Kulturangebot aus Deutschland auf Reise geschickt wird, sondern dass das Goethe-Institut die Rolle einer Plattform und Vermittlung übernommen hat. Ich gebe hier ein Beispiel, Museumsdialog in Afrika. Wie können sich Museen vor Ort weiterentwickeln, auch jenseits der Rückgabedebatten um koloniales Raubgut? Was können sie auch untereinander lernen? Und da hat das Goethe-Institut eben Austauschmöglichkeiten bereitgestellt, inklusive des Austauschs mit deutschen Kulturakteuren, aber eben auch untereinander. Und das ist besonders neu. Oder nehmen Sie Südkaukasus. Nino Haratischvili hat eine wunderbare Reihe von Workshops kuratiert. Literatur um das Schwarze Meer. Da haben sich dann georgische, ukrainische und andere Literaturen, Literaten, Poeten getroffen. Auch Deutsche waren dabei, aber eben nur als ein Teil. Und das ist einmalig, das macht kein anderes Institut der Welt. Und das ist das, was jetzt so stark auch unter Druck kommt, weil verlangt wird, die Nützlichkeit davon zu beweisen.
Ich würde gern an das noch anknüpfen, auch was Herr Mendel gesagt hat, was ich sehr wichtig finde mit dieser nicht nationalen deutschen Kulturidentität. Und auch die Frage, was das eigentlich wirtschaftlich bringt. Denn Frau Lenz hat vollkommen recht, im Moment steht das Goethe-Institut unter Druck oder auch die gesamte Kunstszene, ja, weltweit, was bringt uns das eigentlich, diese Freiräume? Und Herr Mendel hat ja zu Recht gesagt, ganz wichtig ist dieses Verständnis von Deutschland oder deutscher Kulturförderung eben nicht nur eine nationale, sondern eben eine globale, eine vielseitige Kultur zu fördern. Und das ist ja eine Kompetenz, die das Goethe-Institut auch vermittelt. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass das Goethe-Institut viel stärker auch in Deutschland aktiv ist, um diese internationale Kompetenz, die Menschen, die im Goethe unterwegs sind, auch hierzulande voranzubringen, aber auch international. Und diese globale Kompetenz, also mit Ambiguitäten umgehen, mit Vielsprachigkeit umzugehen, mit auch Unsicherheit umzugehen, die ist natürlich wirtschaftlich auch besonders wichtig. Ich glaube, das will das Goethe-Institut jetzt auch vermitteln mit der Fachkräfteanwerbung.
Aber geht die Bereitschaft zurück, das zu akzeptieren und darüber nachzudenken, zum Beispiel Steuergelder für Museumskooperationen auszugeben? Warum ist das nützlich?
Es ist nützlich, weil die Menschen dadurch gebildet werden. Ich sehe das bei unseren Studierenden. Ne? Wenn ich sehe, dass jemand bei Kulturweit gewesen ist, dann ist
was jetzt
die Person,
eingestellt wurde,
das jetzt eingestellt wurde,
freiwilligen Aktionen, wo man auch beim Goethe-Institut sich 6 Monate oder 12 Monate engagieren konnte. Ne?
Richtig. Und diese Studierenden, die treten ganz anders auf, weil sie sehr viel erlebt haben. Sie hören zu, sie können verschiedene Perspektiven einnehmen. Und diese Kompetenz wird in einer internationalen, globalen Welt immer wichtiger für alle. Nicht nur für Fachkräfte, die vielleicht nach Deutschland kommen sollen, sondern eben auch hierzulande. Und das ist entscheidend. Das ist nicht so schnell messbar. Aber wie Herr Mendel sagt, langfristig ist das sicherlich auch für die Wirtschaft, für die internationale Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig.
Also ich sehe da zwei verschiedene Programme sozusagen, um die es geht. Das eine ist die Frage der Fachkräftevorbereitung. Und das ist ein Programm, was im Moment auch politisch hier sich durchaus verkaufen lässt, was als investitionsnotwendig empfunden wird. Und da finden Sie sehr viel Unterstützung breit. Also da geht es darum, dass man hier in Deutschland auch so Welcome Centers, Boxen mit Informationen und all sowas vorhält und da eben das auch sozusagen eine Brücke hat von den Ausbildungsangeboten und Integrations- und Vorbereitungskursen in der ganzen Welt und eben hier in Deutschland, dass das nicht aufhört mit der Reise. Das ist, glaube ich, unbestritten, wird von vielen auch gefördert, gefordert und unterstützt. Das andere ist, kriegen wir aus dieser internationalen Kulturarbeit die Stimmen von Künstlerinnen und Künstlern, das ist auch ein anderes Publikum, ja. Die Schnittmenge sind vielleicht 10-20%. Die Leute, die Deutschkurse machen, sind nicht die, die zu den Kulturveranstaltungen gehen. Die Kulturveranstaltungen sind meistens nicht auf Deutsch. Das muss man sich klar machen. Das sind unterschiedliche Kreise.
Wenn die vor Ort stattfinden,
vor Ort. Ja, Afrika, nee, die sind nicht auf Deutsch. Nein, die sind in den Landessprachen. Und die Frage ist, kriegen wir sozusagen die spannenden künstlerischen Positionen, die Stimmen, die Intellektuellen, die Debatten aus den Ländern hier irgendwie nach Deutschland? Und da hat es verschiedene Versuche gegeben. Das war auch ein Programmpunkt, den ich in meiner Amtszeit versucht habe, stark zu machen. Über die sogenannten Zentren für internationale kulturelle Bildung, angebunden an in Deutschland arbeitende Goethe-Institute, über das Goethe-Institut im Exil in Berlin. Und all diese Initiativen sind jetzt eingestellt worden. Es wird gesagt, ja, wir machen das in anderen Formaten. Aber im Grunde genommen war es der Druck und die Sorge vor dem Bundesrechnungshof. Es war der Rahmenvertrag, die Aufgabe des Kulturinstituts ist eben, die Arbeit im Ausland, die Arbeit im Inland ist nicht die Aufgabe des Goethe-Instituts, dafür dürfen keine Steuermittel verwendet werden und so weiter und so fort. Also das ist in hohem Maße schwierig gewesen, das hier zu verankern und es wäre so wichtig, Ja. Nun haben viele der Institutionen durch die Kontakte durch Goethe in der Welt auch längst ihre eigenen internationalen Netzwerke. Also die großen Theater, die großen Filminstitute, die großen Museen haben das. Die brauchen Goethe da höchstens als Anschub, aber nicht mehr für die Dauer. Aber es gibt natürlich kleinere Städte und kleinere Orte und Festivals, wo man sich das wünscht. Und da könnte viel mehr stattfinden, aber das wird eben eher unter Verweis auf Verwaltungs- und Rechtsfragen stark zurückgedrängt.
75 Jahre Goethe-Institut ist das Thema in diesem SWR Kulturforum. Wohin mit der ganzen Softpower? Es diskutieren Carola Lenz, frühere Präsidentin des Goethe-Instituts, Miron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank und Julius Heinicke von der Uni Hildesheim. Der Begriff Softpower ist gefallen. Wie stehen Sie zu diesem Begriff, der vielleicht Kultur auch als Machtinstrument begreift, möglicherweise politisch wirksam werden könnte? Auf der anderen Seite hat der Politikwissenschaftler Günter Mayholt vor ein paar Jahren konstatiert, Kultur insgesamt bleibt im außenpolitischen Denken und Handeln marginal. Also wird da eine Chance vertan oder sollte man das mit der Softpower vielleicht doch lieber nicht so hochhängen?
Wir leben in Zeiten, von wo immer der berühmte Kulturkampf in allem Munde ist. Das deutet mindestens darauf hin, dass auch in der innenpolitischen Debatte Kultur sehr wohl eine große politische Rolle hat. Und das gilt genauso auch für Auslandspolitik. Ich glaube, dass das muss man aber nicht ausklammern, dass die Stellung von Europa, die Stellung von Deutschland gerade auf der Abstieg ist, international gesehen. Das wäre natürlich ist auch eine Herausforderung für eine Institution wie Goethe-Institut. Denn vielleicht sollte man auch andere Ziele dann überlegen. Also das geht nicht darum, die Teile der Welt, die weniger entwickelt sich, unterentwickelt sich, in Anführungszeichen, die das Licht zu zeigen, sondern auch mit mehr Bescheidenheit zu agieren in anderen Ländern, aus der Sicht, dass wir nicht mehr in ein polares System arbeiten, sondern in ein multipolares System arbeiten. Und doch gerade deswegen ist gerade so wichtig.
Aber Herr Mendel, das macht das Goethe-Institut schon seit einigen Jahren.
Absolut, absolut. Das war jetzt keine Kritik, okay. Sicherlich nicht an das Goethe-Institut, sondern insgesamt als in der Art und Weise, wie wir...
Okay. Es ist aber auch schon mal, ich hatte es anfangs gesagt, auch neokolonial wahrgenommen worden, ne? Als Richtig. Der Zampano, der sich dann im Ausland präsentiert und sagt, wir bringen euch jetzt mal den Goethe, die Kultur.
Richtig. Das sagt kein Mensch von Goethe, also sorry, das ist einfach faktisch falsch.
Ich habe gesagt, so wurde es gesehen.
Genau, und ich würde auch dem zustimmen, es wird tatsächlich von Kolleginnen, mit denen ich kooperiere in Forschungsprojekten, häufig auch so gesehen. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Begriff Softpower unterschätzt die Bedeutung und die Macht von Kultur. Wie Herr Mendel das schon gesagt hat, im Moment sehen wir, überall wird Kultur nach vorne gebracht. Kultur ist wirklich ein Kampfort. Über Kultur wird sehr, sehr viel entschieden. Und diese Macht hat natürlich auch das Goethe-Institut, wenn es in internationalen Kontexten unterwegs ist. Haben relativ viel Geld verglichen mit anderen NGOs. Sie haben relativ starkes Auftreten. Und das darf natürlich nicht unterschätzt werden, dass das regional dann häufig auch als ein sehr mächtiges Institut wahrgenommen wird. Dass die Kollegen da sehr reflektiert mit umgehen, das ist nochmal eine andere Seite natürlich. Aber ich glaube, dieser Begriff Softpower führt ein bisschen in die Irre, dass Kultur so nett und nebenbei und ein bisschen Kunst ist, das ist schon eine große Macht und die wird auch instrumentalisiert von vielen Seiten. Dessen müssen wir uns im Klaren sein.
Also ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Begriff Softpower. Ich lehne ihn eigentlich komplett ab. Und zwar genau wegen diesem instrumentellen Verhältnis zur Kulturarbeit. Durch Kultur ausbilden oder bilden, durch Kultur Demokratieerziehung leisten, durch Kultur dies und das und jenes. Ich glaube, das unterschätzt Kunst- und Kulturarbeit und es überschätzt sie zugleich. Für dieses offene Räume bieten, in denen Austausch, Dialog und überhaupt Kennenlernen anderer Perspektiven mit künstlerischen Medien in innovativen, spannenden Formaten stattfinden kann. Dafür haben wir noch keinen griffigen Begriff und ich bin insofern ambivalent, als ich dann denke, ja, wenn es darum geht, diese Arbeitsmöglichkeit im politischen Raum hier zu verteidigen, dann kann man vielleicht durchaus mal mit dem Begriff Softpower argumentieren und sagen, ja, es ist relevant, aber im Grunde genommen geht es um die Frage von Glaubwürdigkeit. Also welches Bild hat Deutschland in der Welt durch seine Kulturarbeit. Und mit dem Geld und der Macht, also Entschuldigung, wir haben für Kulturprogramme in Paris zum Teil Jahre gehabt, da gab es 30.000 Euro. Da kommen Sie ja noch nicht mal gegen irgendeine lokale NGO in Paris an. Also das Geld ist gerade für die aktive Arbeit zum Teil sehr, sehr knapp bemessen. Es ist interessant, dass die Wahrnehmung als mächtiger Akteur von anderen und die reale finanzielle Ausstattung da durchaus voneinander abweichen. Und natürlich muss man auch sagen, Deutschland hat halt insgesamt eine wirtschaftliche und politische Stellung in der Welt. Und da wird auch gerne viel der Kritik, die man an Deutschland generell hat, auf das Goethe-Institut projiziert, weil es eben erreichbar und ansprechbar ist und sogar den Raum bietet, diese Kritik auch mal zu formulieren. Das macht ja nicht der Botschafter, der die einlädt und sagt, jetzt sagt mal alle, was ihr irgendwie daran schwierig findet.
Gibt es denn so Rückmeldungen oder auch eine Art von Evaluation oder so, wo man sagt, die und die Angebote und Programme waren besonders erfolgreich, was jetzt zum Beispiel den Kulturaustausch oder die Darstellung von Deutschland in der Welt angeht? Sie haben Paris angesprochen, Bordeaux ist zum Beispiel geschlossen worden, da gab es einen großen Protest dagegen. Also in manchen Ecken sind die vielleicht auch stärker verwurzelt als in anderen.
Also Evaluation ist jetzt ein Thema, über das man reden kann. Das ist ja einfach eine interessante Frage. Da ist vielleicht dann auch Herr Heinecke der geeignete Ansprechpartner. Für die Spracharbeit ist es ganz klar, dass man da ganz klare, harte Fakten auch konstatieren kann. Ja, wie viele Prüfungen gab es, wie viele wurden bestanden und so weiter und so fort. Bei der Kulturarbeit gibt es sehr, sehr viel qualitative Rückmeldung und Sie können sich Biografien anschauen. Was haben Leute, die mit Goethe mal angefangen haben? Meron Mendel ist vielleicht ein gutes Beispiel, ja. Was ist aus denen dann weiter geworden? Was konnten die mit den Erfahrungen im Rahmen des Goethe-Instituts von Veranstaltungen dann anfangen? Wie haben die sich künstlerisch weiterentwickelt? Da fällt es schwer, irgendwie eine messbare Arbeitsdefinition zu machen, wann hat etwas Einfluss und wann nicht. Weiß nicht, Herr Heinecke, wie Sie das sehen.
Ich sehe das ähnlich. Also die Arbeit ist immer dann stark, wenn neue Räume geöffnet werden. Ne? Ich habe lange in Simbabwe gearbeitet und in der Zeit, als das Mugabe-Regime dort eigentlich alle öffentlichen Räume geschlossen hatte, hat das Goethe-Zentrum vor Ort diese Räume offen gehalten. Und das ist in vielen anderen Ländern der Welt so. Denken Sie auch an den Ost-West-Dialog in den 90er Jahren, also genau da, wo neue Strukturen sich etablieren müssen und sollen, da hat das Goethe-Institut beispielsweise auch mit Aktion Afrika sehr, sehr viel geschaffen und eben mit diesem Netzwerk, auf das es bauen kann, schafft es diese Vernetzung, dass Menschen sich kennenlernen und dann auch unabhängig miteinander zusammenarbeiten können. Das ist ja auch das Besondere, diese freien, unabhängigen Räume zu sagen, das ist eben kein staatliches Programm, sondern das ist ein kulturelles Programm. Und noch ein Satz dazu, warum das Goethe-Institut so neokolonial wahrgenommen wird. Ich glaube, da hat Frau Lenz sicher recht, weil es daran liegt, dass das oft mit Deutschland sozusagen zusammengedacht wird und nicht differenziert wird, aber eben auch, weil es häufig mit dem Auswärtigen Amt zusammengedacht wird. Und ich glaube, da würde das Auswärtige Amt auch selbst profitieren, zu sagen, wenn das Goethe-Institut wirklich unabhängiger ist, dann kann es viel mehr erreichen und darin zu vertrauen, zu sagen, wir haben ja so eine Institution, das wäre wirklich innovativ, denke ich.
Das tut das Auswärtige Amt und das tun auch viele Botschafter. Also wie immer steckt der Teufel da im Detail, beziehungsweise man muss da sehr stark von Standorten unterscheiden. Und vielleicht das ist nochmal spannend für die, die das Goethe-Institut nicht so gut kennen, zu betonen. In jedem Ort ist die Kulturarbeit durchaus anders, weil die Kulturszenen vor Ort anders sind. Also das Sprachprogramm ist weltweit relativ ähnlich gestrickt. Auch da gibt es natürlich lokale Anpassungen. Aber wenn wir jetzt auf diesen Kulturaustausch im engeren Sinn schauen, dann sind die Programme sehr auf die spezifischen lokalen Bedürfnisse und Akteure ausgerichtet. Und dann macht man in Japan oder nehmen wir China eine Filmreihe mit Filmen zu queeren Themen. Und das ist sehr heikel, es muss immer alles an der Zensur vorbei. Erstaunlich ist, was dann manchmal an der Zensur vorbeikommt oder ein Theaterfestival mit solchen Themen und solchen Akteuren. Das würde in New York nicht so viel Aufsehen erregen. In New York müssen sie was anderes machen, da ist vielleicht eine Retrospektive mit Wim Wenders interessanter.
Ja. Herr Heinecke hat die Räume für Austausch und Dialog angesprochen. Herr Mentel, reicht es aus, diese Räume zu schaffen, in denen man sich aber dann letztendlich nicht aufeinander zubewegt? Ich will jetzt mal einen Fall aus der jüngeren Vergangenheit nehmen. Der Künstler Mohamed Abla und Zugis Verwana haben ihre Goethe-Medaillen zurückgegeben, weil sie mit der Politik von Deutschland in Bezug auf Israel nicht einverstanden waren. Es kamen dann auch Vorwürfe, die gingen bis hin zur Relativierung des Holocaust. Aber das ist ja ein besonderer Spannungsfall. Was kann man da tun, wenn man sich eigentlich Verständigung und Dialog auf die Fahnen schreibt, aber man merkt, es gibt so unversöhnliche Positionen, dass ein Austausch fast unmöglich wird?
Es wäre vielleicht zu optimistisch zu denken, dass allein die Kulturarbeit durch das Goethe-Institut wird dazu reichen, die gerade also diese Polarisierung, die beispielsweise in den Israel-Palästina-Konflikt, aber auch in vielen anderen Aspekten. Carola Lenz hat gerade das Thema der Verhältnis zu LGBTIQ in bestimmten Ländern, zu Demokratie, zu vielen Werten, die wir vertreten, zu glauben, dass allein ein Dialog wird dazu schaffen, dass wir einen Mittelweg finden mit verschiedenen Kulturen. Es ist vielmehr, denke ich, für mich entscheidend, dass wir uns selbst treu bleiben. Also dass auf Augenhöhe ein respektvoller Austausch in den verschiedenen Orten ist das A und O, aber nicht auf dem Kosten, dass man den eigenen Werte kann und dann beugt und verdreht. Lieber etwas nicht tun, als eine Veranstaltung zulassen, die gegen unsere Grundwerte stehen. Natürlich ist es leicht zu sagen, schwer zu machen. Doch ich finde auch solche Konflikte, wie gerade der Konflikt, das Sie gerade erwähnt haben, das ist erstmal kann das mal gelassen entgegensehen. Da, gut, dann haben zwei Leute ihr Goethe-Medaille zurückgegeben. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass ein Konflikt da ist und dass wir müssen dran weiterarbeiten. Und realistischerweise werden wir auch diesen Konflikt auch nicht im Rahmen der Arbeit von Goethe-Institutionen dann lösen.
Ja. Also ich würde da gerne zu beiden Fällen etwas Konkretes noch beitragen, weil ich kenne beide Preisträger gut. Ich war diejenige, die ihnen die Medaillen verliehen hat, beziehungsweise Zugis Verwana war schon etwas früher, das war Herr Lehmann, mein Vorgänger. Ich hatte die Chance, mit Zugis Verwana in Südafrika ausführlich mich zu unterhalten und sie hat explizit das Goethe-Institut von der Kritik ausgenommen. Sie sagt aber, die Goethe-Medaille, die von einer Jury, einer unabhängigen Jury, wo das Goethe-Institut beteiligt ist und das Auswärtige Amt beteiligt ist, verliehen wird, ist ja ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Bei ihr war das Motiv vor allen Dingen, dass Deutschland nicht bereit ist, in umfangreichem Maße sich der kolonialen Vergangenheit und der kolonialen Verbrechen zu stellen. Mhm. Das war bei ihr der Punkt. Bei Mohamed Abla aus Ägypten war es stärker die Frage von dem Verhalten zu Israel. Also beide haben gesagt, es geht nicht ums Goethe-Institut, es geht uns um das Ehrenzeichen der Bundesrepublik und es geht um unsere Kritik an der bundesrepublikanischen Position. Und vielleicht noch ein Satz, wie geht das Goethe-Institut denn damit um? Für uns ist wichtig, also ich sage jetzt noch uns, als wäre ich noch dabei, aber mein Herz schlägt immer noch sehr positiv für Goethe. Für das Goethe-Institut ist es dann immer wichtig, den Kontakt und den Dialog zu halten. Und dann ist es vielleicht keine offizielle Zusammenarbeit mehr. Es gibt auch Druck von den jeweiligen Szenen. Also gerade bei palästinensischen Akteuren ist es oft so, dass sie von ihren eigenen Leuten sehr stark unter Druck gestellt werden, nicht mit dem Goethe-Institut und irgendwelchen von der Regierung anerkannten, deutschen Regierung anerkannten Institutionen zusammenzuarbeiten. Dann gibt es informelle Abendessen, es gibt Gespräche, es gibt Austausch. Ich war bei solchen Sachen selbst dabei, wo man im Gespräch bleibt und wenn sich die Zeiten wieder ändern, was man ja hofft, dann kann man daran wieder anknüpfen. Also das ist dann sozusagen das Verfahren und das ist der Vorteil eben, wenn die Goethe-Instituts-Mitarbeiterinnen, die Leiterinnen eben auch vor Ort sind und diese Netzwerke weiter aufrechterhalten können, auch wenn sie offiziell boykottiert oder unterbrochen werden.
Wenn ich dabei ganz kurz noch einhaken darf, vielleicht auch die Frage an Herrn Heinecke. Der jüngste Fall, der Aufsehen erregt hat, da ging es ums Goethe-Institut. Es war eine Ausstellung in Kooperation in Vilnius mit einer Künstlerin, die in früheren Statements Israel das Existenzrecht abgesprochen hat. Ist die Arbeit des Goethe-Instituts, was das angeht, einfach sehr kompliziert geworden, weil globale Kulturszene, deutsche Israel-Position, also dann tatsächlich Fragen von Außenpolitik und grundsätzlich so weit auseinanderdriften, dass es schwierig ist, Zusammenarbeiten zu organisieren.
Daran sehen Sie, wie wichtig das Goethe-Institut ist und wie wichtig im Übrigen auch andere Kulturinstitutionen und die Universitäten sind und die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Weil Sie haben hier zwei unterschiedliche Systeme. Sie haben das politische System, das einen bestimmten Wertekanon hat und das natürlich auch zu Recht verteidigen muss. Und dann gibt es Graubereiche, da gibt es unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Statements. Sie können das Werk einer Künstlerin auch immer nicht mit dem gleichsetzen, was eine Künstlerin irgendwann gesagt hat. Wir wissen oft auch gar nicht die Zusammenhänge. Also das geht im Moment wahnsinnig schnell. Und da spielt das Goethe-Institut und auch Universitäten eine große Rolle, trotzdem Räume zu öffnen und diese Menschen auch in den Dialog zu bringen, einzuladen, nicht zu polarisieren und zu sagen, wir sprechen nicht mehr miteinander, sondern genau suchen, wo sind die roten Linien in unserer Gesellschaft? Ich meine, wir haben hier Herrn Mendel sitzen. Genau Sie machen das ja häufig in Ihren Veranstaltungen. Was ist der Code of Conduct und wo können wir weitergehen? Und dafür brauchen wir die Kunst. Und da sind die roten Linien sicherlich auch anders als die der Politik. Und deswegen ist im Moment diese lange Leine oder eben diese Unabhängigkeit dieses Armslängs besonders wichtig.
Ja, das ist der Ziel- und Idealzustand. Ja. Aber ich meine, es gibt massive Interventionen, absolut, muss man sagen. Und es reicht völlig aus, dass der israelische Botschafter mit News oder irgendeinem Medienportal sich kurz schließt oder direkt beim Auswärtigen, richtig, Amt anruft und sagt, hallo, was ist denn da los? Und schon muss reagiert werden. Und der Druck wird vom Auswärtigen Amt dann gerne ans Goethe-Institut weitergegeben. Und dann kommen die Abgeordneten und sagen, haben wir nicht demnächst Haushaltsdebatten? Und das geht natürlich gar nicht, dass das Goethe-Institut in den Verruf gerät, also irgendwie antisemitische Positionen zu spielen. Es gibt so eine Verwechslung. Ja? Dialog und Kontroverse ist nicht Komplizität. Und wenn ich mit einer jungen palästinensischen Autorin eine Lesung mache, auch wenn die vielleicht kontroverse Standpunkte hat, heißt das ja nicht, dass ich damit einverstanden bin. Aber das ist in der Öffentlichkeit wahnsinnig schwer zu vermitteln.
Ja, ich würde auf keinen Fall Lanze vor die israelische Botschaft brechen. Doch will ich nur einfach so, um diese Vollständigkeitshalber sagen, der Druck wird nicht nur aus einer Richtung geübt, sondern wir sehen, dass es unterschiedliche Druckstellen gibt. Es gibt auch in den Orten, wo das Goethe-Institut arbeitet, oft auch, wenn es in arabischen Ländern oder muslimisch dominierten Ländern, auch Druck in die andere Richtung. Und oft erlebe ich auch Institutionsleiter, die gerade in der Zweckmühle sind. Schwimme ich mit dem Strom in dem Land, wo ich bin und übernehme oder veranstalte solche Veranstaltungen, die dort sehr gut ankommen würden, aber wohl Kritik hierzulande auch führen? Oder biete ich da vor Ort vielleicht eine andere Perspektive, sagen wir, die hier eher in Deutschland mainstreamig wird, aber da kriege ich dann vor Ort richtige heftige Gegenwind. Und es wäre einfach unvollständig zu sagen, es gibt nur eine Richtung, nämlich die böse, böse israelische Regierung, der die rechtsextreme Medien dann nutzt, ohne den anderen Aspekt gleichwohl zu sehen. Da rede ich auch aus Erfahrung in vielen Gesprächen mit Institutionsleitern. Gerade diese Zwecksmühle, wir werden sie nicht davon befreien, sondern wir können immer aber dafür, also der Anspruch ist dann, den Rücken zu stärken, den Rücken gegenüber den interessanten pro-israelischen Akteuren hier, die sehr nah an der Politik sind, aber auch, und das gehört dazu, auch die Mut der Gesellschaft, in der man ist, in Pakistan oder in Libyen oder in Marokko, auch die Mühe zu haben, ich zeige euch auch eine andere Haltung, die vielleicht ihr gar nicht kennt.
Ich würde gerne einen Punkt noch ansprechen. Wer bestimmt künftig, was als deutsche Kultur vermittelt wird im Ausland über das Goethe-Institut? Wir erleben einen Rechtsruck in Deutschland. Es ist nicht unmöglich, dass in mindestens einem Bundesland, die ja föderal die Kultur heute haben, die AfD regiert. Ist das Goethe-Institut verpflichtet, die Anfrage kam schon, ein Deutschlandbild an den parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen auszurichten? Also andere Angebote, ein anderes Deutschlandbild aus Anlass der politischen Verhältnisse zu vermitteln?
Nein, denn es ist eine Mittlerorganisation und es repräsentiert die Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat diverse Stimmen, unterschiedliche Stimmen. Die dürfen natürlich nicht einseitig sein, aber das haben wir ja heute auch besprochen. Es geht darum, unterschiedliche Stimmen auch auszuhalten und auch differenziert wahrzunehmen. Insofern plädiere ich auch wirklich dafür, dass die Arbeit des Goethe-Instituts unabhängiger sein sollte, um dieser Arbeit auch nachzugehen und nicht so kurzfristigen Polarisierungen, kurzfristigen politischen Ansinnen hier klein beizugeben. Ich glaube, es ist eine starke Gruppe, starke Öffentlichkeit, die großen Rückhalt auch in der Bevölkerung hat. Und das sollte nicht zum Spielball von aktueller Politik werden.
Aber Sie haben den politischen Druck schon angesprochen. Auch die Haushaltsverhandlungen, die stehen nach der Sommerpause an, wo es auch um das Geld fürs Goethe-Institut gehen könnte. Unter Umständen Versuche, die Auslandsarbeit etwas näher, etwas stärker an die Kandare zu nehmen. Jetzt sind wir schon an der Schlussrunde angekommen. Welche Zukunft und welche Chancen stellen Sie sich für das Goethe-Institut vor? Vielleicht fangen wir mit Herrn Mendel an.
Also ich glaube, dass der Reformdruck oder der Druck, das einzusparen, ist nicht unbedingt per se schlecht. Nur ist die Frage, wo man einspart. Und wir sehen, dass gerade diese Rasenmähermethodik oder das wichtige Projekte, die in den letzten Jahren entstanden sind, viele in der Zeit von Carola Lenz, gerade jetzt abgestellt werden, das macht mich nicht besonders glücklich. Klar, der Einsparungszwang gibt es überall, aber doch, gerade auch, ich kann es auch aus meiner Biografie heraus sagen, das Einsparen im Goethe-Institut, letztendlich wird Deutschland nicht helfen, ganz im Gegenteil.
Es geht ja auch nicht nur um Einsparungen, sondern möglicherweise auch um Akzentverschiebungen oder andere Schwerpunkte. Herr Heinicke, was denken Sie zur Zukunft?
Ja, mit der neuen Generalsekretärin Gitte Tschoch hat sich ja schon das Goethe-Institut in eine Richtung bewegt. Gitte Tschoch ist ja eine Expertin in Europa. Sie hat vorher das IFA geleitet, also ist auch eine Kunstexpertin.
Institut für Auslandsbeziehungen.
Genau, für Auslandsbeziehungen, wo sie sehr stark auch auf die Kunst, auch auf den künstlerischen Dialog gesetzt hat. Ich glaube, das ist ein starkes Zeichen und sie wird mit Sicherheit mit Gesche Joos zusammen als Präsidentin dort eine Richtung einschlagen, die in die Richtung geht, die wir auch besprochen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rolle des Goethe-Instituts auch in Deutschland, wie es Frau Lenz schon begonnen hatte, eine wichtigere Rolle spielt. Ich sehe das in der Hochschullehre, dass diese Kompetenzen, die hier entwickelt werden, auch hierzulande, auch in den Kulturbereich in Deutschland eine Rolle spielen. Also da sehe ich sehr viel in Zukunft. Natürlich gibt es immer Schlagzeilen. Ich glaube, das ist auch immer ein Problem der Medien, ne? Dass immer so Sachen so verkürzt werden und dann wird schnell so eine Goethe-Institut wird neu erfunden oder ist zu links oder wie auch immer. Und da müssen wir, glaube ich, besonnen nachgucken, denn ich glaube, parteiübergreifend sehen sehr viele der Abgeordneten sehr viele Chancen im Goethe-Institut. Ich glaube, das muss nur gut vermittelt werden und es darf halt nicht Spielball von kurzlebiger Politik sein, sondern wir müssen immer so die Langfristigkeit beim Goethe sehen und das fällt in der Gegenwart natürlich immer schwer.
Frau Lenz, ein Zitat will ich Ihnen noch für die letzte Antwort mitgeben. Es gab eine Fernsehserie, die hieß Das Institut, Oase des Scheiterns, die sich am Goethe-Institut orientiert hat. Und da gibt es den herrlichen Spruch am Anfang, was ist der Unterschied zu den Diplomaten vom Auswärtigen Amt und dem Goethe-Institut? Die machen es wegen dem Geld und wir machen es wegen des Geldes. Ja, Frau Lenz, ist das sozusagen das zusammenfassend, was Politik und Kultur unterscheidet?
Eine herrliche Serie, kann ich nur sehr empfehlen, aber auch ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn man das heute anschaut. Meine große Hoffnung für das Goethe-Institut sind die dezentralen Strukturen. Also wir reden jetzt schon über eine stabile Mittelzuweisung, die absolut notwendig ist. Es ist ja so, dass das Auswärtige Amt den Haushalt aufstellt und es ist nicht das Goethe-Institut, was da herausgenommen wird und das jetzt besonders behandelt oder auch besonders gekürzt wird. Im Übrigen macht es Herr Mendel seit 2-3 Jahren einen massiven Reorganisationsprozess, wo Strukturen verschlankt werden, die zentrale preiswerter aufgestellt wird, wenn man es mal so sagen will. Also das ist alles on the way und ich glaube erfolgreich. Man muss im Übrigen gar nichts kürzen, man braucht einfach nur keine Mittelerhöhung zu machen und schon hat man ungefähr 10% oder 15-20% Handlungsmöglichkeiten weniger, weil weltweit die Inflation, die Energiepreise und alles extrem reinschlagen in das Budget. Aber nochmal zurück zur inhaltlichen Ausrichtung. Diese dezentrale Struktur zu bewahren und dafür zu sorgen, dass das Goethe-Institut flexibel und vertrauensvoll in seinen langjährigen Netzwerken in allen Standorten der Welt arbeiten kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Eine andere Frage ist, wie man das jetzt rhetorisch und politisch strategisch in Deutschland positioniert, bei den Politikern verankert. Das ist wichtig, aber die Ortsarbeit ist dann doch der Kern. Und das ist eigentlich das, worauf man achten muss. Wie stark wird da auf eine Rezentralisierung gedrungen möglicherweise? Und wie stark wird da die Unabhängigkeit und die lokale Anpassungsfähigkeit der Arbeit bewahrt? Das ist für mich das Wichtige. Und da bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass das Goethe-Institut diese Krise, wie auch schon die letzten drei Riesenkrisen in den 2000er Jahren und in den 1960er Jahren überstanden hat.
Vielen Dank. Das war das SWR Kulturforum zum Thema Wohin mit der ganzen Softpower 75 Jahre Goethe-Institut. Darüber diskutierten der Kulturwissenschaftler Professor Dr. Julius Heinicke von der Uni Hildesheim, Professor Dr. Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und Frau Professor Dr. Carola Lenz, Ethnologin von der Uni Mainz und Ex-Präsidentin des Goethe-Instituts. Mein Name ist Carsten Umlauf. Vielen Dank fürs Zuhören.